Pflegestark. Der Podcast rund um Gesundheit, Medizin und Pflege. Powered by VRK.
Hallo Tobi.
Hi Dominik, grüß dich, hi.
Willkommen bei einer neuen Folge hier im Podcast Pflegestark. Schön, dass wieder alle dabei sind. Und ja, Tobi, schön, dass du da bist. Heute mit einem spannenden Thema und ich freue mich, dass ich endlich mal darüber reden kann. Du bist Hebamme.
Genau.
Und das reicht nicht, du bist sogar männliche Hebamme.
Ja.
Und das ist was Besonderes, das müssen wir erwähnen, denn es gibt deutschlandweit irgendwas zwischen...
Ja, so 30, um die 30 roundabout.
Hey, Wahnsinn. Und dass du hier bist, ist ja richtig cool, weil man merkt ja, es gibt nicht viele. Ich freue mich unglaublich, dass wir heute über dieses Thema sprechen können. Aber ja, zuallererst, Tobi, du bist Hebamme geworden und das würde mich einfach erstmal interessieren. Es ist jetzt, sagen wir mal, wenn man in der Berufsorientierung als, ich sag jetzt mal, junger Mann irgendwie nach einem Beruf sucht, dann wird Hebamme wahrscheinlich nicht sofort vorgeschlagen.
Nee, tatsächlich nicht.
Aber wie kam es dazu? Das ist, glaube ich, das Erste, was mich unglaublich interessiert.
Also ich bin tatsächlich familiär vorbelastet durch meine Mutter. Die ist, also die hat ganz lange als Hebamme gearbeitet, über 40 Jahre. Und bin mit diesem Beruf einfach groß geworden. Und dadurch, dass wir auf dem Dorf oder Land groß geworden sind, haben wir mitbekommen, was es heißt, Hebamme zu sein. Auch diese Dankbarkeit, dieses Erkennen, Machen, Tun, also auch noch nach Jahren so, ne? Und irgendwie fand ich einfach diesen Beruf faszinierend und habe dann irgendwie auch so mit 13, 14, okay, denkt man ja so nach, was willst du später mal werden? Und habe dann tatsächlich relativ schnell für mich dann irgendwann entschieden, okay, Hebamme ist irgendwie doch ein guter Beruf. Fand irgendwie auch noch Anästhesie immer ganz spannend, Anästhesie, technische Assistenz. Und bin dann tatsächlich, dann doch irgendwie zur Hebamme gekommen. Musste aber tatsächlich vorher noch ein Pflegepraktikum machen.
Oh, okay.
Und habe tatsächlich relativ schnell gemerkt, okay, Gesundheits- und Krankenpflege, 14 Tage auf der inneren Station. Das war für mich persönlich irgendwie einfach nicht das Richtige. Das habe ich schnell gemerkt. Und damit wäre ich nicht glücklich geworden. Und habe dann in Berlin Kreißsaalpraktika gemacht und dann habe ich sofort gemerkt, das ist es.
Aber wie war das? Wie haben die reagiert, als du als Mann gefragt hast, ich würde hier gerne jetzt als Hebamme Praktikum machen? Haben die, also dachten die, du willst sie veräppeln oder haben die das ernst genommen?
Nee, sofort? Also ich habe tatsächlich auch so ein bisschen durch Familie natürlich so ein bisschen habe ich mich da vorgestellt und habe dann halt einfach gesagt, dass ich das halt gern machen möchte und dann haben die gesagt, ja, ist kein Problem, eine Bewerbung und so. Und dann habe ich mich beworben und dann durfte ich dahin. Und natürlich war das komisch zum Anfang für die auch.
Ne? Warst du, sagen wir mal, die erste männliche Hebamme auch dort, wo du dann
Genau, also ich habe in dem Haus Praktikum gemacht, wo ich dann später auch angefangen habe zu arbeiten. Und von daher, das war für die alle halt neu, ne? Aber ansonsten, es war wirklich super lieb und nett. Die haben mir ganz viel gezeigt und ich war irgendwie so am ersten Tag, wusste ich, krass, das ist es so. Mhm. Also irgendwie, wir hatten da so 3 Geburten mit der Hebamme, die mich da mitgenommen hatte damals. Und dann wusste ich so, wow, also das ist so wirklich, da habe ich Lust drauf, das möchte ich unbedingt machen, ja.
Richtig cool. Und du hast noch die Ausbildung gemacht?
Genau, ich habe die Ausbildung tatsächlich noch gemacht.
Mittlerweile, das muss man vielleicht erwähnen für die Leute, die sich damit noch nicht auskennen, mittlerweile gibt es die Ausbildung gar nicht mehr. Es ist ein rein akademisierter Beruf mittlerweile, ne?
Genau. Wir haben ja das neue Hebammengesetz seit 2020 und das regelt halt sozusagen das Studium für die Hebammen. Wir haben jetzt auslaufend noch den letzten Kurs gehabt an der Hebammenschule. Aber jetzt, wie gesagt, müssen halt alle, die Hebamme werden wollen, alle Personen den Studiengang Hebamme oder Hebammenwissenschaften.
Wir wollen besuchen. Da gar nicht jetzt politisch so tief reingehen, aber einmal kurz, findest du es einen richtigen Schritt, dass es akademisiert ist?
Ich finde, also ich habe immer so ein lachendes und ein weinendes Auge. Per se ist es aber natürlich jetzt, es muss ein einheitliches Verfahren sein. Mhm. Und es bringt natürlich auch viel für die Versorgung von den werdenden Familien. Einfach da wir uns ja jetzt mit wissenschaftlichem Arbeiten viel mehr, noch ein bisschen mehr in den medizinischen Bereich, noch mehr tiefer einsteigen. Von daher, das hatte halt wirklich einfach nur Vorteile, dieses Studium auch.
Sehr gut, weil im Pflegeberuf wird das ja auch oft diskutiert. Wir haben eine katastrophale Akademisierungsquote in der Pflege. Ja. Im europäischen Vergleich ist Pflege ein Studium. Nur Deutschland hat immer noch, sagen wir mal, so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal. Gibt Vor- und Nachteile, definitiv. Aber ich bin auch jemand, der sagt, ja, wir können deutlich mehr Akademisierung in der Pflege gebrauchen, um halt auch die Profession weiterzuentwickeln, evidenzbasierte Pflege weiterzuentwickeln. Deswegen finde ich das gut. Und ich glaube, klar, anfangs gibt es immer Leute, die sagen, boah, also das muss ja jetzt nicht Studium sein, besonders wahrscheinlich ältere Kolleginnen, die sagen, boah, vor 30 Jahren haben wir das auch so gelernt.
Genau.
Aber ich glaube, das ist einfach ein Step, den muss man durchziehen und
damals war es halt sogar auf dem Fachschulstudium noch, ne? Also die älteren Hebammen, die haben sogar noch ein Fachschulstudium gemacht. Mhm. Dann ist es, wie gesagt, die Ausbildung gewesen. Und jetzt ist es wieder ein Studium. Also es ist
immer hin und her.
Immer dieses Hin und Her, so ein bisschen sagen manche, ne? Aber wie gesagt, also ein lachendes und ein weinendes Auge, ganz klar. Aber wie gesagt, die Akademisierung ist gut und bringt halt, wie gesagt, einfach wirklich nur Vorteile für alle mit.
Ja. Mega. Ich würde jetzt so, um weiter mal zu diskutieren, so zwei Schienen parallel fahren. Zum einen interessiert es mich natürlich total, was deine Aufgaben sind, was du so machst, was auch die Arbeit als Hebamme, sagen wir mal, besonders macht. Aber irgendwie immer noch mit dem Touch, dass du ja eine männliche Hebamme bist und dann vielleicht auch, ob es Vorurteile gibt, ob Situationen für dich anders waren. Ich glaube, wir können das so parallel denken. Aber jetzt versetzen wir uns mal in die Lage, was machst du so, also als Hebamme, was sind so deine Hauptaufgaben? Ich glaube, die meisten können sich was darunter vorstellen, aber ich bin ganz ehrlich, ich bin ja vor anderthalb Jahren Papa geworden und ich habe da die Aufgabe der Hebamme nochmal ganz anders gesehen, habe eine ganz andere Wertschätzung dafür dann wirklich auch übergehabt, weil ich vorher nicht diese Einblicke hatte und dann auf einmal direkt involviert war und gemerkt habe, wie wertvoll die Arbeit wirklich von den Hebammen ist und wie viel Sicherheit das auch den Eltern gibt, besonders wenn man in der Anfangszeit vielleicht auch ein bisschen überfordert ist. Deswegen so grob, wie würdest du so deinen Aufgabenbereich als Hebamme beschreiben?
Also unser Aufgabenbereich ist schon sehr vielfältig, kann man sagen. Per se ist es so, dass wir von der Schwangerschaftsfeststellung bis zum ersten Geburtstag des Kindes tatsächlich tätig sein können. Und das ist irgendwie so das Spannende an diesem Berufsfeld tatsächlich, ne? Oder halt wie zum Beispiel ich bin jetzt aktuell noch als Dozent tätig, gehe jetzt aber auch wieder zurück in die Klinik als zentrale Praxisanleitung, weil ich gemerkt habe, okay, mir fehlt die Geburtshilfe einfach. Mhm. Ne? Und deswegen, das ist halt auch wie in der Pflege, du kannst ja das genau den gleichen Weg einschlagen und deswegen finde ich das total spannend. Ich per se bin da jetzt aber ganz happy damit, dass ich wieder Geburten machen kann, weil wir als Hebammen natürlich, also wenn wir jetzt mal in den Kreißsaal schauen, einfach wirklich so, das ist unser Hoheitsgebiet, so der Kreißsaal. Mhm. Also da ist es wirklich, dass wir einfach den Ton angeben und es gibt ja jetzt auch immer mehr hebammengeleitete Kreißsäler, dass wir dort also zu zweit.
Technisch, mach einfach weiter.
Alles hier. Gut.
Keine Side Note für alle, die zuhören hier. Die Regie hat etwas fallen lassen, alles gut.
Dass wir tatsächlich da auch zu zweit sogar auch betreuen. Ne? Also, dass zur Geburt kein Arzt mehr dazukommt, sondern eine zweite Kollegin. Und das ist halt jetzt das Schöne, dass wir als Hebammen uns auch so ein bisschen wieder so unsere Profession auch zurückerobern und zurückholen. Als Hebammenaufgabe ist es natürlich, wenn wir jetzt in die klinische Geburtshilfe schauen, einfach so, dass wir die Paare in Empfang nehmen, einfach sozusagen schauen, was ist so der aktuelle Stand. Häufig gehört im klinischen Kontext auch eine vaginale Untersuchung mit dazu, um zu schauen, okay, wie ist denn so der aktuelle Stand der Geburt, in welchem Stadium befinden wir uns da? Und dann wird halt ganz individuell geschaut, was braucht man sozusagen, um gut gebären zu können. Und das sind verschiedene Maßnahmen, wie dass wir den gebärenden Personen eine Badewanne zum Entspannen einlassen oder dass wir sie massieren oder die Begleitperson, den Partner dazu anleiten. Das sind so verschiedene Sachen. Aber wir sind auch da, wenn die Schmerzen natürlich auch relativ mehr werden oder stärker werden, dass wir vielleicht auch assistieren, wenn eine PDA gelegt wird zum Beispiel. Also wir sind irgendwie so das Mädchen für alles so im Kreis eigentlich so gefühlt.
Und auch so das wichtige Bindeglied halt einfach. Ich glaube auch, was ich richtig stark finde, ist halt so dieses, gebärende Person sozusagen wieder in diesen Fokus zu bringen. Auch nicht zu sagen so, hey, ruhig bleiben, mal kurz runterfahren, auf die Atmung achten. Es gibt ja auch, also es war bei uns so, dass meine Freundin so einen Plan hatte für die Geburt, also alles noch relativ gut durchgeplant, dass man sagen kann, so, hey, wir gucken mal in den Plan rein, was war denn gewünscht, welche Positionen waren denn vielleicht angenehm oder könnten gut sein. Also da leistet ihr ja unglaublich wichtige Hilfestellung halt einfach. Ja. Und dann natürlich bei dem wichtigsten Prozess, wenn das Kind zur Welt kommt, seid ihr natürlich direkt dabei. Das ist ein unglaubliches Gefühl, oder?
Also auf jeden Fall. Und deswegen macht man das auch so ein bisschen, finde ich, als Hebamme, ne? In diesem wichtigen Moment dabei zu sein. Gerade so dieser Moment, wenn so kurz vor der Geburt, kurz bevor das Kind auf die Welt kommt, so, das ist halt wirklich so ein Moment, den man ja gar nicht, also den muss man mal erlebt haben einfach, ne? Weil das ist wirklich so, wie kann man den am besten beschreiben? Also es ist wirklich so, es hat einfach was Magisches, ne? Und man merkt auch, da ist auch eine gewisse Anspannung natürlich. Das ist jetzt so der letzte Rest auf der Zielgeraden, bis es geschafft ist, ne? Und da sind ja ganz viele unterschiedliche Geschichten auch immer dahinter, ne? Das ist vielleicht eine Person, die das erste Kind bekommt, die halt seit stundenlang Wehen hat und kämpft, oder vielleicht auch die Geburt protrahiert ist, also so ein bisschen in Stillstand gekommen ist, dann geht's weiter und so weiter und so fort. Oder halt vielleicht auch mal eine Person, die ein zweites, ein drittes, ein viertes Kind bekommt, die das ganz schnell, also da ist immer eine Geschichte auch dahinter, und das macht es ja einfach auch so spannend.
Und das ist auch immer anders, ne? Also jede Geburt verläuft auch anders. Klar, es gibt Standards, man kennt die Geburtsphasen wahrscheinlich, die identisch ablaufen, aber trotzdem sind das ja immer individuelle Personen, die, wie du sagst, unterschiedliche Geschichten. Das macht es auch, glaube ich, sehr, sehr spannend und abwechslungsreich. Und ich hab jetzt gerade zwei Fragen. Ich muss gucken, welche ich als erstes stelle. Aber ich glaube, also, wir fangen damit an. Du hast gesagt, Hoheitsgebiet, Kreißsaal, ja. Hebammen. Was ich erlebt habe, auch im persönlichen Setting, ist so ein bisschen Ärztinnen, Ärzte und Hebammen, die sind nicht immer einer Meinung im Kreißsaal. Man merkt auch, dass es da Differenzen gibt. Woran liegt das? Hast du das auch in deinem Alltag erlebt, dass sich da oft mal so die Meinungen schon sehr weit auseinandergehen?
Also tatsächlich ja. Und das gehört, glaube ich, auch dazu im Team. Ich denke, das ist in der Pflege auch nicht, also gar nicht anders, dass es da immer auch mal Reibereien gibt oder Themen, die Reibungspunkte verursachen, ganz klar. Aber per se in den Teams, in denen ich tätig war, war es echt eigentlich ein sehr humanes Miteinander und auch ein sehr, ja, teilweise auch freundschaftliches. Also wirklich, wir haben wirklich uns gut verstanden, haben gut zusammengearbeitet, waren auch oft per Du. Also es gibt halt manche nicht so, aber ist ja jetzt auch egal. Aber so, also es war wirklich, dass man ordentlich miteinander arbeiten kann. Dass es halt auch miteinander ist. Also dieses Miteinander auch voneinander lernen. Ne, gerade also in welcher Stufe du jeweils stehst. Also wenn ich zum Beispiel als junge Hebamme, habe ich von den ärztlichen erfahrenen Kollegen profitiert. Dann als erfahrene Hebamme haben die jungen Assistenzärztinnen und Ärzte von mir profitiert. Zum Beispiel, ne, also das ist halt immer so ein Geben und Nehmen. Und das finde ich immer irgendwie ganz wichtig. Und wenn du nicht im Team arbeitest oder nicht im Team arbeiten kannst, dann bist du teilweise halt natürlich auch im Kreißsaal ein bisschen aufgeschmissen. Weil Kreißsaalarbeit ist auch Teamarbeit, ne? Und nicht jede Geburt verläuft immer so schön und rosig, wie wir uns das vorstellen oder wünschen. Sondern das ist halt manchmal auch Teamarbeit gefragt. Und das ist nicht nur wir als Team, sondern auch mit den Paaren zusammen dann.
No. Definitiv. Und es gibt ja auch einen GBA-Beschluss, der euch ja auch fest in die Kliniken verankert hat. Ne? Also genau. Kreißsäle dürfen ja ohne Hebammen gar nicht gefahren werden.
Genau, das ist auch wichtig und das ist richtig so. Weil mit den Hebammen wollte man eh immer schon mal gucken, und dann mit den Gesetzesbeschlüssen hat man ja eh überlegt, ob Hebammen überhaupt zum Beispiel noch zur Sektion mit dazu müssen, also zum Kaiserschnitt. Mhm. Und da haben wir auch ganz klar dagegen gestanden und gesagt, nee, Hebammen gehören auch in OP, ist auch ein Kaiserschnitt, ist auch eine Geburt, und da gehören der Hebammen dazu. Das wollte man uns auch mal kurz strittig machen, aber da wurde gut dagegen gesteuert, zum Glück.
Ja gut, man muss überlegen, die Krankenhäuser dann oder die Ärzteschaft, ja, argumentiert das auch, weil dann eine Sektion immer schnell gemacht ist, du brauchst keine Hebamme, bringt auch Geld. Wir dürfen das ja nicht verheimlichen, das System drängt ja auch oft, weiß ich nicht, vielleicht kannst du das anders beurteilen, aber ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass ein Kaiserschnitt doch ja auch mal irgendwie gemacht wurde, obwohl es vielleicht gar nicht hätte sein müssen oder vielleicht zu früh, oder die Menschen auch hingedrängt wurden, weil es halt irgendwie Geld bringt, weil es vielleicht auch ein bisschen schneller erledigt ist. Das ist so ein Gefühl, was ich jetzt aus der Perspektive als Intensivpfleger und halt als jemand, der selbst sozusagen mit im Kreißsaal war, als Angehöriger sozusagen. Aber wie siehst du das?
Also ich sehe das immer, also das Gerücht hält sich ja, also das kommt ja immer mal wieder auf. Und ich persönlich habe es jetzt tatsächlich noch nie erlebt, dass wir gesagt haben, wir machen das hier aus Kostengründen, die ganze Sache.
Gut, das wäre auch dramatisch, also
das auf jeden Fall nicht. Aber es gab vielleicht vereinzelt schon mal die Situation, wo ich auch als Hebamme vielleicht unzufrieden war, dass jetzt zum Beispiel der Kaiserschnitt gemacht wurde, oder wo ich gesagt habe, okay, gib mir doch, ich komme gerade zum Spätdienst, ich habe jetzt übernommen, ich würde gerne einfach auch noch mal eine halbe Stunde oder eine Stunde probieren, weil ich einfach noch ganz andere Ideen habe, wie der Dienst, der irgendwie vor mir drei Geburten gleichzeitig gemacht hat und irgendwie auch mal Knülle ist irgendwann, dann ist man nicht mehr der frischeste Geist irgendwann, muss man ja auch mal knallhart gestehen. Und das sind halt so Sachen, die dann halt ein bisschen ärgerlich sind. Aber per se, dass ich jetzt sage, es ist immer so, das auf jeden Fall nicht. Also da muss ich schon sagen, dass da auch, wie gesagt, so ein gutes Miteinander und ein gutes Teamarbeit dann da ganz viel auch regelt.
Sehr gut. Also das finde ich auch wichtig und auch das mit der Augenhöhe kann ich nur unterstützen. Das ist, glaube ich, in allen Bereichen im Krankenhaus so, sollte auch so sein. Respektvolles Miteinander auf Augenhöhe ist essentiell. Also besonders, wenn wir gemeinsam mit Menschen und an Menschen arbeiten, sollte das sowieso gegeben sein, weil das auch eine sehr sensible Situation ist. Und dann eine Geburt ist sowieso ja auch das größte Highlight im Leben. Also ich glaube, es geht ja fast gar nichts darüber, als irgendwie ein Kind zur Welt zu bringen. Das ist ja wirklich ein unglaubliches Gefühl, denke ich auch für die Gebärenden so. Also klar, ich war jetzt irgendwie dabei, habe unterstützt. Für mich war das auch schon extrem cool so, ne, und schön und emotional. Aber das ist natürlich nochmal was ganz anderes, ne? Deswegen umso schöner, dass es so läuft. Und wir haben über den GBA-Beschluss kurz gesprochen. Ich habe mal geguckt, in Deutschland gibt es 26.000 bis 27.000 Hebammen ungefähr. Ist nicht viel, ne? Nee. Also auch da ist Mangel. Wirst du wahrscheinlich auch im Alltag spüren, oder?
Also tatsächlich, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Dadurch, dass wir jetzt momentan die letzten Jahre ja so ein bisschen auch so einen Geburtenrückgang hat, kommt es drauf an, in welcher Klinik, in welchem Level man tätig ist, dass man schon merkt, dass die Geburtenzahlen also rückläufig auf jeden Fall wären und dass somit auch die Arbeit so ein bisschen, gerade auch die freiberuflichen Kolleginnen, Kolleginnen und Kollegen, die halt da auch Probleme haben, tatsächlich teilweise noch jetzt Betreuung zu übernehmen.
Krass, weil sonst redet man noch immer sonst darüber, immer so diesen, kümmere dich, ne, früh, dass du deine Hebamme kriegst.
Aber es ist so natürlich halt in Ballungsgebieten, wie zum Beispiel in Berlin oder so, gibt es halt immer noch die Situation, dass teilweise dann doch noch da Probleme sind, eine Hebamme zu finden.
Überleg mal, wir hatten
oder einen Kreis sehen.
2024 677.000 Geburten. Wenn du das alleine nur auf die 26.000 runterbrichst, boah,
das ist schon krass. Viel.
Aber es liegt daran, dass ihr natürlich nicht nur eine Geburt begleitet, sondern auch mehrere, aber ich glaube, jetzt kommt bald ein neues Gesetz, dass eine Hebamme nur zwei Geburten gleichzeitig betreuen soll, ne?
Also im Krankenhaus, oder? Per se, es war immer so, die 1-zu-1-Betreuung ist ja so unser Goldstandard, den wir gerne hätten. Und der wurde ja damals von der Bundesregierung verankert und sollte ja umgesetzt werden. Da tut man sich irgendwie immer noch so ein bisschen schwer. Und ganz ehrlich, wenn wir das so machen würden,
unrealistisch eigentlich,
das ist total unrealistisch. Das schaffen wir einfach leider immer noch nicht, ne? Das Gute ist halt natürlich mit den Studiengängen, dass wir jetzt immer mehr Hebammen auch ausbilden, also qualifizieren, auf den Markt bringen. Gleichzeitig müssen wir halt natürlich schauen, wie sind die Abbrecherquoten und um auch zu schauen, dass wir vielleicht auch nicht zu viel ausbilden, ne? Also wir haben ja jetzt schon, also sonst in den Kursen waren immer so 15, 20 werdende Hebammen in den Schulen. Jetzt haben wir so teilweise Kohorten mit 40, 50, 60 Studierenden, also in den ganz großen, also ja, so um die 40, 50, wenn es zum Beispiel richtig gut läuft, in den großen Hochschulen oder Universitäten. Also da muss man halt so ein bisschen schauen, ne, dass dann auch die Verteilung gleichmäßig ist. Ne? Und klar gehen dann viele auch, gerade wenn sie jung sind, in Ballungsgebiete, in Ballungsräume, ist ja logisch.
Ist ja auch cool, in Berlin zu leben, sagen wir jetzt mal.
Genau, cool, Köln in Berlin zu sein oder Köln, ganz klar. Aber dass wir halt auch gucken müssen, dass wir auch in der ländlichen Versorgung natürlich auch Personal brauchen. Ja. Und das finde ich immer noch mal ganz spannend, dass man da versuchen muss, irgendwie noch einen Spagat zu bekommen, dass auch junge, ausgebildete Hebammen vielleicht sich auch für den ländlichen Raum entscheiden.
Und auch einfach den Beruf attraktiv halten oder attraktiver gestalten. Ich glaube, wir können da jetzt nicht ganz so ins Detail eingehen, weil es gibt natürlich Unterschiede, ob du fest angestellt bist als Hebamme oder freiberuflich. Genau. Das hat natürlich nochmal eine ganz andere Dimension. Ne? Du musst natürlich auch wirtschaften irgendwie, also musst ja über die Runden kommen, musst dich gut versichern. Ich weiß immer, dass das bei Hebammen auch so ein Riesenthema ist, die Versicherung. Vielleicht ein, zwei Sätze dazu. Ich glaube, schwierig zu erklären, aber wenn wir ins Detail reingehen, können wir eine ganze Folge dazu machen, glaube ich. Ne?
Mehrere. Also ich glaube, können wir bis morgen früh da durchreden. Ja. Also per se ist es so, dass die Hebammen mit einer der höchsten Haftpflichtversicherungen tatsächlich haben.
Hast du eine Zahlung für erstmal in der Monatszahlung?
Das steigt ja jedes Jahr an. Okay. Also ich glaube, wir sind jetzt bei 13.000, 14.000, aber ich arbeite ja gar nicht in diesem Bereich. Also von daher kann ich es gar nicht so 100% sagen. Aber es sind ungefähr um die 13.000, 14.000 bilde ich mir jetzt ein momentan. Und das ist schon eine harte Summe. Die muss man natürlich, gibt es auch so einen Sicherstellungszuschlag. Also man kriegt auch einen gewissen Prozentteil zurück, auch heutzutage. Aber trotzdem, wir sind jetzt auch wieder bei den Vertragsverhandlungen, also die Kolleginnen im freiberuflichen Bereich, leider nicht so gut bedacht worden. Tatsächlich auch die Hebammen, die im Belegsystem arbeiten, haben da jetzt auch einige Abstriche machen müssen. Und da ist es wirklich so, dass sie jetzt auch wieder um ihre Existenz überlegen. Also überleben sozusagen geht es auch so ein bisschen, mache ich das, arbeite ich als Beleghebamme oder halt nicht mehr oder bieten wir das Belegsystem an. Ne?
Also ich kann nur hoffen, dass da gute Lösungen gefunden werden, weil, wie gesagt, Hebammen sind unglaublich wichtig. Ich habe es, wie gesagt, auch kennengelernt, ja jetzt erst vor anderthalb Jahren, was für eine wichtige Arbeit da geleistet wird. Deswegen volle Unterstützung. Was mich aber noch interessiert bei all den Dingen, die du erzählt hast, die Begleitung, natürlich auch vaginale Untersuchungen teilweise, die enge und auch direkte Begleitung. Wirst du mit Vorurteilen konfrontiert? Weil, also gibt es da manchmal Frauen, die sagen, boah, jetzt kommt hier ein Mann und begleitet mich, oder spielt das eigentlich in dem Setting gar keine Rolle?
Also die Sache ist die, der Großteil der Frauen, für die ist das vollkommen okay. Und gerade auch in den Kliniken, wo ich jetzt gearbeitet habe oder so, da hat sich das auch rumgesprochen. Oder zum Beispiel in der letzten Klinik, wo ich war, war mit teilweise auch zu dritt, also drei männliche Hebammen. In Ach, so einer ganz krass. Kleinen Klinik irgendwie mit Leasing und so weiter und so fort, waren wir dann zu dritt. Ne?
Also von allen Hebammen waren schon 10% anwesend, bei allen männlichen Hebammen waren 10% direkt anwesend.
Männliche Hebammen, so, ne? Und das spricht sich dann oft rum. Aber es gibt natürlich auch Frauen, die das nicht möchten, die aufgrund von Gewalterfahrungen, also sexualisierte Gewalt ist auch noch ein krasses Thema, was man gar nicht unterschätzen darf im geburtshilflichen Kontext. Also Erfahrungen damit. Natürlich auch von den kulturellen, religiösen Hintergründen. Das ist natürlich auch immer noch so ein Thema. Und dann gibt es einfach Frauen, die sagen, das ist für mich, das geht für mich einfach nicht. Das möchte ich nicht. Also, dass da gebärende Personen sagen, nee, kommt für mich nicht in Frage. Und dann ist das vollkommen okay. Und dann versuchen wir einfach zu tauschen auch. In großen Teams geht das natürlich. Mhm. Wenn man dann alleine Dienst hat, ist es ein bisschen schwierig. Und das ist auch schon vorgekommen. Dann muss halt geschaut werden, okay, was hat jetzt Priorität? Was ist für dich okay als gebärende Person? Was kann ich machen als Maßnahmen, wo du sagst, okay, das wäre nicht so? Oder halt freistellen. Ansonsten halt, ja, im schlimmsten Fall müsste man dann auch die Klinik halt wechseln, ne, wenn das halt so gar nicht ist. Krass. Also wenn jemand damit so gar nicht da mit dazu kommt oder so. Oder ansonsten halt warten, bis der nächste Dienst kommt.
Ne? Gut, aber hauptsächlich machst du eigentlich gute Erfahrungen. Also wenn jetzt hier Leute zuhören, die denken, hatte ich noch nie auf dem Schirm,
ja,
aber könnte ich mir vorstellen, würdest du auch sagen, so go for it, geht.
Ja, also auf jeden Fall. Also ich mache wirklich sonst durchweg positive Erfahrungen und viele, die sonst sagen, okay, irgendwie, ich habe es gar nicht auf dem Schirm gehabt, wie du schon sagst, oder war total überrascht. Also ich habe damit so gar nicht gerechnet, dass da jetzt eine männliche Hebamme reinkommt. Aber die dann sagen im Nachhinein, war es total schwachsinnig und das war super und das hat echt mir viel gebracht und viel geholfen. Und ich glaube, das ist das schönste Kompliment, was du als Hebamme bekommen kannst, wenn die Frauen, die gebärenden Personen wirklich mit deiner Arbeit happy und zufrieden waren.
Ja, schon kann ich mir vorstellen, dass das cool ist. Also auf eine Sache können wir vielleicht eingehen. Ich weiß nicht, ob du da näher drauf eingehen willst, aber du hast auch was zu teilweise auch Gewaltübergriffen gesagt, im Kreissaal auch teilweise.
Genau.
Ich kann mich erinnern, dass ich kurz vor der Geburt oder so, habe ich auch so einen extrem langen Zeitungsbeitrag gesehen von Zeit, Spiegel oder ähnliches, wo auch sehr viel dazu recherchiert wurde und dachte mir, oh mein Gott, was passiert denn da teilweise? Was hast du da so für Beispiel, und ich glaube, als Dozent, wenn du unterwegs bist, versuchst du ja auch den jungen Hebammen sozusagen dafür zu sensibilisieren. Kannst du dazu noch irgendwie näher was sagen?
Ja. Hast du vielleicht so, also Gewalt in der Geburtshilfe ist ja ein sehr breites und sehr krasses Thema. Das würde, glaube ich, auch nochmal eine super Folge werden. Weil tatsächlich, es gibt es ja auf beiden Seiten. Ich habe zum Beispiel damals im Bachelor in Medizinpädagogik, habe ich dazu geforscht, wie ist das eigentlich, wie ist Gewalt gegenüber Hebammen?
Okay, also
im Kreißsaal, also wie ist es auch andersrum. Und das ist auch schon krass tatsächlich, was Hebammen da an Gewalt erfahren haben. Und natürlich ist aber auch der Hauptfokus natürlich auf gebärende Personen, was die an Gewalt erleben. Und da ist es ganz oft natürlich einfach, dass es Grenzüberschreitungen sind, ganz klar. Dass Grenzen nicht eingehalten werden und übergangen werden von den gebärenden Personen. Schmerzhafte vaginale Untersuchungen durchgeführt werden zum Beispiel.
Die teilweise auch unnötig sind.
Die teilweise auch manchmal auch unnötig waren. Die Sache ist, ein ganz großes Problem ist einfach, und das ist auf beiden Seiten, das habe ich damals in meiner Bachelorarbeit rausgefunden, auch die Kommunikation. Also wenn wir besser aufklären würden, wenn wir mehr kommunizieren miteinander und wenn wir einfach Zeit hätten. Also Zeit und Kommunikation sind, glaube ich, somit diese Hauptfaktoren tatsächlich, die eine ganz wichtige Rolle spielen. Weil dann hätten wir da deutlich weniger Fälle von diesen, ja, Gewalt in der Geburtshilfe.
Ich glaube, Überlastung, das ist ja wie im Pflegeberuf. Ja. Also ich würde niemals Gewalt von Kolleginnen und Kollegen irgendwie rechtfertigen oder verherrlichen. Ne? Also ich finde das absolut schrecklich, auch was teilweise im Pflegeberuf passiert, aber auch bei den Medizinern, bei den Hebammen. Ich glaube, da haben alle unsere Berufe im Gesundheitswesen halt irgendwie alle eine Ähnlichkeit, weil wir alle Druck haben, Zeitmangel, Personalmangel, Überlastung, Stress, Aggression vielleicht auch von der anderen Seite kommen. Natürlich müssen wir das im professionellen Setting irgendwie wegstecken auch und da irgendwie andere Lösungen finden, aber ich glaube auch, dass einfach dieser Druck, der da so heranwächst, halt ja teilweise bei den Leuten halt auch irgendwie zu solchen Kurzschlussreaktionen irgendwie führen, was überhaupt nicht gut ist. Also ich glaube auch sensibilisieren, fortbilden und die richtigen Ressourcen finden. Ich glaube, bei den Übergriffen, mir wurde damals, als wir bei Geburtsvorbereitungen waren, heißt ja Chrisella-Handgriff oder genau. Sowas. Das ist ja auch so ein Ding, was ja jahrzehntelang immer gemacht wurde. Das ist ja, glaube ich, wenn man auf die Person drauf geht oder irgendwie das so, also das Kind so mit runterdrückt.
Genau, also es wird sozusagen, man kann es auch Fundusdruck nennen, sozusagen, also man geht an Fundus am höchsten Punkt der Gebärmutter und da wird venensynchron, so ist die richtige Ausführung, sozusagen dann in Führungslinie das Kind nach unten geschoben, so ist die Beschreibung sozusagen. Und da gibt es leider verschiedene Formen oder Abweichungen, leider, wenn man es nicht richtig macht, dann kann, also da gibt es halt auch gewisse Risiken. Ne? Da sind wie Risse von inneren Organen, von Kapseln, von Organen, die da passieren können leider, aber auch Hämatome, also es sind teilweise ganz schlimme Hämatome danach, das darf man halt leider nicht unterschätzen. Und tatsächlich ist der Chrisella-Handgriff also schon sehr verpönt in der modernen Geburtshilfe heutzutage.
Das unterlässt
dass man
das am besten.
Dass man das unterlässt. Ich persönlich, es gibt aber auch Situationen, wo ich das mit dem Team auch abwäge oder mit der gebärenden Person auch zusammen. Also es gibt die und die Möglichkeiten. Man kann dann auch überlegen, ob man zum Beispiel vaginal operativ mit einer so einer Sauglocke oder mit einer Geburtszange dann unterstützt oder ob wir sozusagen das probieren, aber dass es dann wirklich, dass es aufgeklärt wird, dass dann, wie gesagt, die Hilfe damit erfolgt und dann auch geguckt wird, ist das okay für dich oder ist das zu schmerzhaft? Wenn es zu schmerzhaft ist, okay, dann müssen wir halt die Variante B, die vaginal operative Geburt versuchen. Aber das sind halt so Sachen, wie ich meine, ne? Es muss kommuniziert werden, es muss erklärt werden und es muss das Einverständnis auch so mit da vorliegen.
Das ist halt immer mega individuell, genau,
und einfach so Teamarbeit. Ja. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, man muss halt gut als Team funktionieren. Und ansonsten, das Problem ist, diese Gratwanderung zwischen Trauma und Traumgeburt ist eine ganz, ganz schmale, leider irgendwie so würde ich das beschreiben. Und es kann halt relativ schnell auch mal kippen. Deswegen, also wir haben da schon eine hohe Verantwortung und wirklich auch so ein Pensum oder müssen immer schauen, wie wir sozusagen eingerecht werden und möglichst so bleiben, dass es allen gut geht. Also es ist schon eine sehr hohe Anforderung eigentlich, die man hat in dem Job.
Kann ich mir vorstellen, das macht ja auch die Belastung.
Ja.
Natürlich dann am Ende des Tages auch so extrem. Aber ich finde es super, wie du es beschrieben hast, einfach dieses, also warum ich das nochmal sage, ist, weil ich schlussendlich nochmal eine Sache mit aufbringen möchte, diesen Handgriff, wenn du bei Social Media, ne, also das ist auch ein Riesenthema, aber Social Media, Fluch und Segen in allen Bereichen. Ich habe aber gemerkt, dass unglaublich viele Hebammen auch in den sozialen Medien sind oder teilweise auch, ja, weiß ich nicht, Expertinnen, Experten, die irgendwie sich für diesen Bereich, weil sie irgendwie 3, 4 Kinder bekommen haben, halt selbst irgendwie als Expertinnen ernannt haben. Und natürlich haben sie auch, wenn sie Kinder bekommen haben, eine Expertise oder Erfahrung.
Genau.
Aber es mischen sich unglaublich viele unterschiedliche Meinungen ein, dass du am Ende, also ich habe wirklich am Ende gar nicht mehr reingeguckt, weil ich mir dachte, boah, eigentlich kann ich ja nur alles falsch machen, weil jeder sagt was anderes. Dann hörst du da, der Handgriff ist katastrophal. Und eigentlich gibt es ja, also ursprünglich war das ja aus einer sinnvollen medizinischen Indikation vielleicht mal gedacht, dass man sagt, ey, wenn wir nicht mehr wissen, was wir machen sollen, ist das eine Möglichkeit, um dafür zu sorgen, dass das Kind vielleicht nicht stirbt oder was auch immer. Also es gibt ja auch einen Grund, wenn es vernünftig gemacht wird, dass es auch helfen kann. Genau. Aber weil es halt zweimal, ich sag's jetzt mal platt, es wurde jetzt ein paar Mal falsch gemacht und dann geht das nach außen und dann wird gesagt, das ist der schlimmste Handgriff überhaupt. Und man muss das halt immer so ein bisschen differenziert sehen.
Genau,
ne?
Also es ist halt natürlich auch die Wissenschaft, es gibt dann auch gewisse Studien und Untersuchungen, die zeigen, okay, es bringt vielleicht auch gar nicht so viel, es bringt jetzt gar nicht so die extreme Beschleunigung. Also das ist ja auch immer so, was dahinter steht. Wie gesagt, Geburtshilfe ist aber auch immer eine individuelle Entscheidung und eine individuelle Sache. Und was du gerade schon sagst, Social Media ist halt auch Fluch und Segen zugleich, ganz klar. Da gibt es viele Doulas, Birthkeeper, wie sie alle heißen, Coaches, ist mein absoluter Lieblingswort. Also ich habe viele Doulas oder Doulas, mit denen ich zusammengearbeitet habe oder zusammenarbeite und die total nett sind und die wissen, okay, wo sind ihre Grenzen, weil Doula, das ist halt, ich habe eine eigene Geburtserfahrung und mache noch eine Zertifizierung dazu. Und Es gibt aber halt auch wie in allen Bereichen auch so schwarze Schafe, die dann auf einmal querschießen, die dann sagen, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, sie können angeblich jetzt Studien lesen, sie wissen, was gut ist für dich und dein Kind, und das wird alles auf Social Media, also dann so eine Propaganda betrieben, kann man eigentlich schon sagen. Ne, so. Und das wird auch richtig in diesen Weiterbildungen und diesen Kursen dann auch damit angeboten, also wie vermarkte ich mich, wie propagiere ich das da auf Social Media und so. Krass. Also das ist schon ein Riesenmarkt und das ist auch schweineteuer, so eine Ausbildung dann, ne? Und ich darf da aber auch, wie gesagt, nicht alle so über einen Kamm scheren, weil das ist auch für mich so ein Thema, wo ich mich wirklich aufregen könnte und meinen Blutdruck hochschießen könnte. Ich sage aber auch immer so ein bisschen vertraut, so ein bisschen auf den gesunden Menschenverstand, und ich sage auch immer, es haben Leute vor euch geschafft zu gebären, also werdet ihr das auch schaffen. Also man muss halt auch wieder so ein bisschen zu sich selber finden und einfach, wie du vorhin schon gesagt hast, so eine gute Möglichkeit ist vielleicht auch so eine Idee, also so eine Wunschliste. Ich sage es immer Wunschliste, weil ich finde Geburtsplan das falsche Wort, weil Plan vermittelt immer sowas,
es geht,
wir haben
so
das unter Kontrolle, ja, und ich kann planen, wie das wird. Pustekuchen. Ich sehe immer so viele, die mit ihrem Plan kommen und dann funktioniert der Plan nicht und dann sind sie von ihrem Plan enttäuscht. So. Ja. Und das will ich nicht, weil die machen sich Gedanken, die schreiben ihre Wünsche auf, und wenn ich mit einem Wunschliste komme, ja, dann ist es ein Wunsch, vielleicht sind 5 Wünsche in Erfüllung gegangen und einer nicht, aber dann ist, war das halt leider so, der Wunsch. Aber wenn ich einen Plan habe und denke, ach Mist, der Plan hat irgendwie so gar nicht funktioniert, dann bin ich enttäuscht davon, so, ne? Und ja, das muss halt auch so im Hinterkopf behalten werden, finde ich.
Finde ich gut, finde ich auch wichtig, halt einfach diesen Druck auch rauszunehmen. Klar, Plan ist immer, ey, so soll es laufen, und wenn es nicht so läuft, bin ich enttäuscht. Deswegen finde ich das nochmal auch ein wichtiges Statement, um Druck rauszunehmen.
Ja.
Tobi, was war eine richtig coole Folge? Sehr interessant, sehr viele Inhalte.
Für die Einladung.
Ich glaube, wir haben dreimal gesagt, darüber könnten wir noch eine Folge machen. Okay. Müssen wir echt mal drüber nachdenken, ob wir da vielleicht nochmal das ein oder andere machen, weil ich finde das auch echt nochmal wichtig, vielleicht auch über diese traumatischen Ereignisse zu sprechen, weil das, glaube ich, auch so ein Bereich ist, der Aufmerksamkeit braucht,
ja,
dass man da auch irgendwie aufklärt und sensibel ist. Ja, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst, und wie gesagt, es gibt nur mehr als eine Handvoll männliche Hebammen in ganz Deutschland, deswegen ganz besonders, dass du hier warst. Tobi, vielen lieben Dank.
Danke, danke.
Und ja, jetzt ist die Folge zu Ende, aber ich glaube, ihr habt ganz viele Fragen. Ich habe auf jeden Fall noch ganz viele Fragen. Schreibt sie gerne unter die Kommentare, schreibt uns direkt, oder wenn ihr noch eine zweite Folge wollt, dann müsst ihr das auch irgendwie reinschreiben. Und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder reinhört, und bis bald. Ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Moin Media im Auftrag des VRK, dem Versicherer im Raum der Kirchen. Host Dominik Stark. Executive Producer Jörg Altendorf und Malte Mondri. Produktion Nathalie Wunder. Kamera Laura Berling. Ton Jan Schemann und Laura Berling. Redaktion Nathalie Wunder und Ellen Watzlawick.